Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politomobile. Ich bin Kilian und mir gegenüber, auch wenn aufgrund der verrückten Zeiten, in denen wir aktuell leben, nur digital, der stets theoretisch versierte Robert.
Hallo.
Heute wollen wir mit euch über Krisen sprechen, vor allem über Wirtschaftskrisen. Da fast jede Krise, ganz egal ob Pandemie, Finanzkrise oder Naturkatastrophe, ihren Lebenszyklus in einer solchen beendet. Damit haben Wirtschaftskrisen den größten Einfluss auf unsere Gesellschaft, aber auch auf uns als Individuen. Theoretisch bieten Krisen generell immer auch Chancen, sowohl für Einzelne als auch für Regierungen, um zum Beispiel verkrustete Systeme zu erneuern oder notwendige Änderungen vorzunehmen, die ohne den Kontext einer Krise nur schwer umsetzbar wären. Winston Churchill sagte hierzu bereits, "Never let a good crisis go to waste", also so viel wie "Verschwende nie eine gute Krise". Wir hoffen, das Thema für euch so aufgearbeitet zu haben, dass es weniger trocken daherkommt, als es die ökonomische Theorie vielleicht vermuten lässt. Kleine Entschuldigung an alle VWLer da draußen. Damit wäre das geklärt und wir wünschen euch viel Spaß mit "Alle Wege führen zur Wirtschaftskrise, aber welche führen hinaus?".
Unser Wirtschaftssystem hat sich über die letzten Jahrhunderte sehr stark weiterentwickelt. Es ist über die Zeit immer komplexer, immer komplizierter geworden. Aber Wirtschaftskrisen und Finanzkrisen gab es auch schon früher, also in einem Stadium, in dem das System noch nicht so komplex war wie jetzt. Schauen wir zum Beispiel zurück ins 17. Jahrhundert, so sehen wir, dass es in den Niederlanden die sogenannte Tulpenkrise gab. Doch was war denn die Tulpenkrise? Also im Endeffekt ging es darum, dass Tulpen ein Luxusprodukt waren, ein Prestigeobjekt. Die Leute wollten unbedingt die Tulpen in ihren Gärten haben und dementsprechend, weil es eben eine so hohe Nachfrage nach diesen Tulpen und Tulpenzwiebeln gab, war der Preis dafür halt auch ziemlich hoch. Und da dachten sich dann halt Anleger, okay, mit diesen Tulpen scheint man ziemlich schnell ziemlich viel Gewinn zu machen, weil die Preise ja zumindest scheinbar immer weiter steigen. Und somit wurde eben angefangen, auf diese Tulpen zu spekulieren. Das heißt, den Tulpen wurden quasi Anteile von Tulpen bzw. Anteile von Tulpenzwiebeln gegenübergesetzt und mit diesen wurde dann als Wertpapiere gehandelt.
Genau, man hatte also quasi kein physikalisches Produkt mehr, man hatte nur noch einen Anteil an so einer Tulpenzwiebel. Und das funktioniert so lange gut, wie man auch eine Wertsteigerung hat. Das heißt, das war ja damals der Fall. Alle haben geglaubt, die Tulpen würden immer mehr wert, immer mehr wert, immer mehr wert als Luxusgut. Und so kauft man seinen Anteil an einer Zwiebel und verkaufte den Anteil weiter mit Gewinn. Und das funktioniert so lange, solange ein physischer Wert bzw. ein Produkt da ist. Und das Produkt war halt zu wenig dort, deswegen stieg ja der Preis, deswegen wurde importiert, deswegen wurde auch mehr gekreuzt und mehr gezüchtet und hast nicht gesehen. Aber selbst damit konnte eben nicht mehr der Bedarf gedeckt werden. Und das funktioniert trotzdem noch eine ganze Weile weiter, solange die Leute glauben, dass ein physischer Wert dem entgegengesetzt wird, dem Papierwert. Aber in dem Moment, wo eingesehen wird, dass das nicht mehr der Fall ist, werden natürlich Leute abspringen und dementsprechend wird halt auch dieser virtuelle Wert endlich mal realisiert, dass er nämlich keinen mehr hat. Und dadurch, dass aber die Leute alle diese Papiere abstoßen, ist der Wert tatsächlich plötzlich wirklich null. Und das hatte zur Folge, dass es die erste große Finanzkrise in den Niederlanden gab. Und wie immer folgte auf die Finanzkrise halt eine Wirtschaftskrise und diese Wirtschaftskrise hat im Endeffekt dann aber die gesamte Bevölkerung betroffen und es war nicht mehr so, dass nur Spekulanten drunter gelitten haben, sondern es ist eben dadurch, dass so viel Kapital verloren gegangen ist, hat das an anderen Enden auch gefehlt, es gab nicht genug, um zum Investieren in die Geschäfte und wenn mit Investieren meine ich an solchen Stellen auch immer einfach nur Gehälter zu zahlen und ähnliches. Und dementsprechend hat die ganze Wirtschaft drunter gelitten, nur weil sie auf Tulpen spekuliert haben.
An diesem relativ einfachen Beispiel werden die zentralen Akteure in solchen Krisen schon relativ offensichtlich. Wir haben nämlich auf der einen Seite die Teilnehmer des Marktes im Sinne von Konsumenten und Produzenten der tatsächlich realen Güter, also in dem Fall die Leute, die die Tulpenzwiebeln kaufen, beziehungsweise die Leute, die Tulpenzwiebeln produzieren oder die Tulpen gekreuzt haben. Und auf der anderen Seite haben wir eben Anleger und Spekulanten, die dann mit den Wertpapieren handeln, die sich auf diese Güter beziehen.
Und genau da haben wir ein großes Problem, denn das ist, das sind immer so eine Art Multiplikatoren. Das heißt, wenn wir eh schon in unserem Wirtschaftssystem gerade irgendwelche Blasen haben, und das haben wir in der Regel immer, weil so funktioniert es nun mal, irgendwo wird ein Wert überschätzt und dann dementsprechend schnuppern dann immer alle Morgenluft und denken, ach guck mal, das ist gerade das Ding, da kann man jetzt richtig doll investieren, dann investieren sie und dadurch wird es noch weiter künstlich aufgeblasen und das ist eben genau die Gefahr bei so einer genannten Blasenbildung, wo wir später noch ein bisschen drüber sprechen werden, dass dass zum einen die Gefahr eines Absturzes oder einem Platzen dieser Blase verstärkt und zum anderen den, wenn es dann platzen sollte, die Negativauswirkungen auch noch aufbläst.
Das Wichtige an diesen Blasen an der Stelle ist, sie versprechen grundsätzlich, zumindest in der Phase, in der die Werte immer weiter steigen, dass man schnell mit relativ geringem Aufwand und relativ geringem Risiko viel Geld gewinnen kann. Also das ist im Endeffekt so die Grundintention dahinter, warum man eben in dem Fall zum Beispiel auf diese Tulpenzwiebeln spekuliert. Sobald dann aber der Wert fällt, wird es halt problematisch, weil dann fangen die ganzen Anleger an, ihre Anteile abzustoßen und dann sinken die Preise auf einmal und eine große Menge an Menschen macht halt einen ziemlich großen Verlust dadurch.
Und genau so ist es eben auch gewesen in der größten Krise, die wir bisher miterlebt haben, zumindest die meisten von uns, nämlich in der Wirtschaftskrise, die 2007 anfing als Finanzkrise in den USA und vor allem als Immobilienkrise und dann schnell weltweit sich zur Immobilien- und Finanzkrise ausgeweitet hat und eben endgültig in der Weltwirtschaftskrise landete, die 2009 ihren Höhepunkt hatte. Und bei uns in Europa haben wir bis mindestens 2013, aber eigentlich 2015 die Auswirkungen gespürt und wenn man ehrlich ist, spüren wir vor allem politisch die Auswirkungen überall auf der Welt bis heute.
Werfen wir doch anhand dieses Beispiels mal einen Blick auf den Zusammenhang zwischen Finanzkrise, Bankenkrise und Wirtschaftskrise. 2007 begann alles in den USA mit einer Immobilienkrise. Das gestaltete sich folgendermaßen. Es gab eine sehr hohe Nachfrage in Immobilien. Und dementsprechend stiegen die Immobilienpreise immer weiter. Banken begannen also Kredite an Bürger und Bürgerinnen auszuzahlen, damit diese sich eben ein Haus finanzieren konnten. So, das ging auch relativ lange gut. Die Preise stiegen immer weiter, die Banken machten relativ gute Geschäfte, vergaben aber immer und immer und immer mehr Kredite, teilweise auch an Leute, die bei denen von vornherein klar war, dass sie die Kredite höchstwahrscheinlich nicht mehr zurückzahlen konnten. So, die Banken machten dann Folgendes, und zwar nahmen sie diese Kredite, schnürten die in Pakete und verkauften die als Finanzprodukte auf dem Finanzmarkt. Und das funktionierte auch am Anfang relativ gut, einfach aus dem Grund, dass in diesen Paketen zwar manche Kredite enthalten waren, die höchstwahrscheinlich eben nicht zurückgezahlt werden, die also Verlustgeschäfte bedeuten, aber auch viele Kredite, die eben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zurückgezahlt werden.
Und genau das hat auch so einen schönen, also das hat normalerweise die Funktion, dass du ein paar riskante Geschäfte, ein paar absolut sichere Geschäfte und ganz viele Geschäfte hast, die relativ sicher sind mit einer relativ stabilen Rendite. Ne? Also du möchtest natürlich immer, Rendite kommt ja auch irgendwie ursprünglich mal von Risiko, das bedeutet, umso höher das Risiko, umso höher muss auch dein potenzieller Gewinn sein. So ist jedes Glücksspiel und jede Spekulation ist auch ein Glücksspiel. Und genau diese Pakete, von denen du gerade gesprochen hast, haben eine zusätzliche Funktion, nämlich sie zeigen dem Besitzer denn des Portfolios oder dieses Pakets eben nicht genau mehr an, was er hat. Also bei ganz rudimentären hast du schon noch einige so, da siehst du eben, da habe ich hier die Schulden, da habe ich hier ein bisschen in Gold, hier ein bisschen in das und ich schieß mich tot. Aber diese Pakete wurden auch mit der Zeit immer komplexer und das hat auch den Vorteil für den Finanzmarkt, den Nachteil für den Besitzenden, dass es immer undurchsichtiger wird. Das heißt, du siehst am Ende nur noch die Zahlen, du siehst nur noch die Renditezahl, die dir ausgespuckt wird, irgendwie zwischen so und so werde ich mit diesem Portfolio machen oder mit diesem Wertpapier. Du kannst aber tatsächlich die Risiken nicht mehr real einschätzen.
Und genau an der Stelle kommen die sogenannten Rating-Agenturen ins Spiel, die eben bewerten, ob diese Papiere halt grundsätzlich eher gute Gewinnchancen beinhalten oder eher schlechte Gewinnchancen beinhalten. So, irgendwann kam es dann im Verlauf dieser Krise zu dem Punkt, an dem so viele Kredite für Häuser an Menschen vergeben wurden, die diese höchstwahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr zurückzahlen können und das dann auch nicht mehr konnten, dass es dazu kam, dass die Immobilienpreise begannen zu sinken, weil viel zu viele Leute ihre Kredite nicht mehr zahlen konnten, die Häuser somit in den Besitz der Banken gewandert sind, aber gleichzeitig die Nachfrage verebbte und dementsprechend sanken eben die Immobilienpreise. Und das war genau der Moment, in dem dann die Anleger angefangen haben, diese ganzen Wertpapiere wieder abzustoßen. So, und da wird es dann aber problematisch, weil wir haben Preisverluste. Und wir haben Agenturen, die diese Papiere immer noch viel zu gut bewerten. Das heißt, Anleger sehen auf den ersten Blick gar nicht, dass sie da im Klartext Scheiße kaufen und eben ein Verlustgeschäft damit machen werden. Und im Endeffekt, durch diese ganzen Wertverluste, kam es dann halt dazu, dass Banken so viel Geld verloren haben, dass die aber gar nicht mehr die Rücklagen hatten, um das auszugleichen. So, und dementsprechend standen dann halt große Banken vor der Pleite. Und genau an dem Punkt kommen wir dann zur Wirtschaftskrise. Denn wenn Banken nicht mehr liquide sind und quasi an Unternehmen Gelder nicht mehr auszahlen können, keine Kredite mehr vergeben können, dann kommt natürlich auch die Realwirtschaft irgendwo zum Erliegen. Einfach weil nicht mehr investiert werden kann.
Und mit investieren meinen wir natürlich an dem Moment dann aber auch jeglicher Finanzfluss, der halt passieren muss, damit produziert wird. Sprich, also Wareneinkauf, aber auch natürlich Personalkosten und ähnliches. Ne? Das darf man immer nicht vergessen, dass dieses Investieren in eine Firma aus wirtschaftlicher Sicht häufig auch einfach bedeutet, den täglichen Bedarf zu decken. Also viele Firmen laufen halt eben auf Pump und funktionieren dadurch, dass sie sich ihre Kredite ablösen und nach und nach den abzahlen. Das heißt aber, dass sie gerade für Anfangszeiten oder für Übergangszeiten oder wenn es mal nicht so flüssig läuft, weil sie halt eben darauf warten, dass der Kunde bezahlt, laufen sie über Kredite. Wenn Banken aber nicht mehr existieren oder keine Gelder mehr haben, um Kredite rauszugeben, können die auch nicht mehr weiterlaufen und so vererbt sie quasi ihre Probleme auf den Rest der Wirtschaft.
Genau, und das hat dann halt im Endeffekt zum Beispiel eine höhere Arbeitslosigkeit zur Folge, weil die Unternehmen natürlich gezwungen sind dazu, entweder ihre Mitarbeiter zu entlassen, wenn sie überhaupt noch weiterhin wirtschaften können.
Ja, und das hat natürlich auch noch den psychologischen Effekt, ne? Also die Bevölkerung wird dann auch, wenn sie merken, oh, meine Bank geht vielleicht pleite, kommt es dann zu sogenannten Bankruns. Das heißt, dass die Leute zur Bank rennen und ihr Geld abheben wollen, die natürlich nicht genug Bargeld vorhanden haben, weil die meisten Werte heutzutage digital sind. Und die jetzt gar nicht auszahlen können, wodurch die Bank aber noch mehr Gefahr läuft, pleite zu gehen und keine Kredite auszahlen zu können.
Dieser gesamte Finanzsektor ist halt durch die Globalisierung so unglaublich vernetzt, dass einerseits die Finanzprodukte halt durch die ganze Welt gehandelt werden, andererseits dann aber genau dadurch auch solche problematischen Tendenzen überall auf der Welt spürbar werden.
Und man muss auch berücksichtigen, dass wenn die Leute panisch werden und jetzt an der Stelle, an der wir uns befinden in der Geschichte, wo es halt wirklich ein weltweites Phänomen ist, sorgt das halt auch dafür, dass Leute ihre Schäfchen ins Trockene bringen wollen. Und dass nicht nur die Banker, die irgendwie versuchen, ihre Kredite loszuwerden und an andere zu verscherbeln und ähnliches, sondern die Privatpersonen werden einfach plötzlich anfangen, ihr Geld zu horten und zu sparen. Was in der Situation das Schlimmste ist, was passieren kann. Wenn nämlich alle Leute ihr Geld behalten, wird es dazu führen, dass es halt das Problem sich noch weiter ausbreitet. Und ich bin der Letzte, der sich für maßlosen Konsum ausspricht, aber was halt nicht passieren darf, ist so spontaner Abbruch von Konsum. Meine persönliche Meinung, nur mal kurz da ganz klar dargestellt, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn wir alle ein bisschen weniger konsumieren sollten, aber für ein Wirtschaftssystem ist nichts schlimmer, als wenn das plötzlich passiert, von heute auf morgen. Ja? Also du kannst extreme Veränderungen innerhalb eines Systems sorgen, immer dafür, dass es halt, dass es das System, so wie es sich eingependelt hat, nicht mehr funktionieren kann, logischerweise. Jetzt haben wir quasi über die Banken und auch so über die Spekulation und damit quasi die Börse gesprochen, aber widmen wir uns doch mal der Politik, denn wie reagiert die oder wie kann die reagieren auf Krisen?
Grundsätzlich ist in dem Wirtschaftssystem gerade durch die globale Vernetzung Banken einfach sterben lassen keine Option, weil das einfach einen unglaublich starken negativen Einfluss auf die Wirtschaft und damit auf alle Einzelnen, sowohl in Bezug auf ihr Arbeitsleben, aber auch in Bezug auf ihre Rücklagen und so weiter und so fort hätte. Also man kann die Banken nicht einfach sterben lassen. Was tut man? So, und da hat man eben in dieser Krise gesehen, dass riesengroße Rettungsschirme und Fonds zum Beispiel von der EU eingesetzt wurden, um bestimmte Banken zu retten. Die Frage, die sich da stellt, ist dann immer, wie wird das organisiert Und wann greifen die Mechanismen? Also wie früh wird so ein Fonds eingesetzt? Weil das im Endeffekt dann determiniert, wie teuer der ganze Spaß am Ende des Leads wird.
Das ist immer das große Manko, wo die Politik quasi abwägen muss. Weil häufig sind unnötige Rettungen sind natürlich unfassbar teuer. Aber Rettungen, die nötig sind und werden teurer mit jeder Sekunde, die sie später kommen. Und es gibt den Wirtschaftswissenschaftler Josef Stiglitz, der hat sogar einen Nobelpreis gekriegt, also den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Und der hat mal gesagt, Sparmaßnahmen machen alles nur schlimmer, also in Bezug auf Wirtschaftskrisen. Sie schwächen die Nachfrage, erhöhen die Arbeitslosigkeit und die Sozialkosten und führen in die Rezession. Und es gibt da so eine genannte, ich glaube 3-zu-1-Regel heißt sie, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Entschuldigung, die besagt, dass jeder Dollar oder Euro in unserem Fall, der nicht ausgegeben wird, um einen Arbeitsplatz zu retten oder um eine Firma zu retten, als Konsequenz 3 Dollar oder Euro in der Zukunft hat, wenn man eben die Leute, die ihre Arbeit verlieren oder ähnliches, unterstützen muss, beziehungsweise aufwenden muss, um einen neuen Arbeitsplatz zu schaffen. Das heißt, wir haben hier ein Element von Zeit, was ganz, ganz wichtig ist, und wir haben, wie Robert schon gerade erzählt hat, eben die Idee, die Banken zu retten. Heißt aber, was machen wir? Wir befinden uns ja schon in einer Wirtschaftskrise. Das heißt, wir müssen unbedingt der konservativen und alten Logik her, in Krisenzeiten muss der Staat finanzieren. Das bedeutet, der Staat muss Infrastrukturprojekte und Ähnliches auf die Reihe bringen und selber investieren, um die Wirtschaft neu anzukurbeln und einen neuen Neustart des Motors hinzulegen. Aber gleichzeitig wollen sie die Banken retten. Das heißt, was machen sie? Sie haben plötzlich 2 Projekte, die so viel Geld kosten, wie sie seit Jahrzehnten nicht für nichts ausgegeben haben.
Ich finde das an der Stelle so einerseits verwirrend, andererseits irgendwie ein bisschen absurd, dass Banken auf der einen Seite so einer der zentralen Akteure sind, deren Verhalten zur Krise führt. Auf der anderen Seite aber die Rettung von Banken quasi der einzige Weg aus der Krise ist. Und da stellt sich halt in den Mittelpunkt, dass man einfach mal drauf schauen sollte, wie werden Banken in ihren Geschäften oder wie wird der Finanzmarkt allgemein reguliert und wie effizient sind diese Regularien? Und was könnte man vielleicht tun? Was könnte man implementieren, um im Endeffekt einer Krise vielleicht zumindest ein Stück weit schon vorbeugen zu können?
Ja, es wirkt halt gerade so ein bisschen absurd, wenn man Banken rettet, die sich halt selbst verzockt haben und diese Banken eben dafür einen Rettungsschirm spannt, selber Einlagen zahlt als Staat oder auch sogar Schulden übernimmt von Banken zum Teil. Und keinen tatsächlichen Gegenwert kriegt. Ich meine, natürlich soll eine Regierung nicht als Wirtschaftsakteur auftreten, aber wenn wir uns das aus wirtschaftlicher Sicht anschauen, wenn eine andere Bank, also wenn eine Bank einer anderen die Schulden bezahlt, ja, dann ist ja quasi, das wäre ja eine feindliche Übernahme, da würde die eine Bank der anderen danach gehören. Und der Staat hat im Endeffekt die Banken rausgeboxt mit Steuergeldern und hat sie danach teilverstaatlicht, zumindest in Deutschland, und auch super wenige, und hat im Endeffekt ihnen nur ein paar Monate auf die Finger geguckt und gesagt, wenn das so und so läuft, dann könnt ihr quasi wieder machen, was ihr wollt. Und dafür wurden dann ja sogar noch irgendwie Bad Banks und Ähnliches eingeführt, was auch so eine, also was für mich als nicht ausgebildeter Wirtschaftsmensch, der sich damit aber eingängig beschäftigt hat, aussieht wie im Endeffekt nichts weiter als so ein Pyramidensystem. Es ist nicht so weit weg von, ich möchte einen Thermomix, also kaufe ich 3 und verkaufe 2 weiter, damit ich meinen umsonst habe. Also wir haben ein System, wo eine Bad Bank die Schulden bzw. die riskanten Geschäfte von anderen Banken aufkauft für 90% des angeblichen Preises. Das heißt, das Risiko bleibt bei 100%, aber die Bank kriegt aber die Banken haben das Risiko nicht mehr, sondern geben es an die Bad Bank weiter. Dafür kriegen sie aber nur, in Anführungsstrichchen, die 90% des angeblichen Wertes dieses Papiers. Und das ist super, super interessant, weil nämlich sie kriegen das nicht in Geld ausgezahlt, sondern in Anteilen der Bad Bank, was noch irritierender ist und verwirrender. Im Endeffekt müssen wir uns einfach nur merken, sie kriegen kein Geld, sie kriegen aber einen Wert, nämlich Anteile dieser Bad Bank. Und der einzige Unterschied ist, dass die Bad Bank nicht pleite gehen kann, weil die garantiert ist vom Staat, dass sie nicht pleite geht. nachdem wir jetzt möglichst knapp versucht haben, dieses doch sehr komplizierte Beispiel von 2008 zu nennen, müssen wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was sind denn eigentlich die Folgen? Also wir wissen jetzt, dass Wirtschaftskrisen immer auf anderen Krisen fußen, meistens eben auf Finanzkrisen. Und das hat Auswirkungen auf Gesellschaft, aber auch auf uns als Individuen. Aber wie kommt es dazu? Ich meine, klar, wir haben, wenn wir in der Wirtschaftskrise unseren Job verlieren, ist das etwas, was wir unmittelbar spüren. Und wenn wir dann nicht sofort wieder einen neuen Job finden, spüren wir das natürlich noch härter.
Wir spüren das aber auch zum Beispiel bei den Preisen von bestimmten, zum Beispiel bei den Preisen von Immobilien, wie wir in der Immobilienkrise gesehen haben, die dann halt in dem Zeitraum zum Beispiel relativ gering sein können. Das heißt, aus den Auswirkungen von so einer Krise können sich halt im Endeffekt auch Chancen für den Einzelnen ergeben, dann quasi genau in so einer Zeit ein Haus zu kaufen, das er sich vielleicht nicht hätte leisten können, wenn es die Krise nicht gegeben hätte.
Und andererseits ist es eben so, dass viele, viele Menschen, die ihr eigenes Haus, ihr Zuhause, ja im Endeffekt ihr Leben aufgebaut haben, genau das auf einen Schlag verlieren. In den USA haben damals um die 10 Millionen Menschen ihr Haus verloren in der Krise. Das muss man sich mal überlegen. 10 Millionen Menschen, das wäre bei uns knapp jeder achte Deutsche. Das sind halt reale Dinge, die in der Statistik leider untergehen. Nämlich, dass jeder Mensch individuell leidet in so einer Krise. Und ein weiteres Problem ist, dass Krisen auch immer die Möglichkeit bieten, sich weiter zu bereichern. Mittlerweile ist bekannt, dass Wirtschafts- und Finanzkrisen in unserem Wirtschaftssystem ein wiederkehrendes Ereignis sind. Konservativ gerechnet geschieht das circa alle 5 bis 10 Jahre, kritisch betrachtet eher alle 3 bis 7 Jahre. Das liegt einfach daran, dass sich immer neue Blasen bilden können, da unser System auf die Idee des unendlichen Wachstums fußt.
Und das Problem an der Stelle ist halt, diese Blasen können zwar zu einer Krise führen, aber nicht jede Blase führt absolut in jedem Fall zu einer Krise. Das heißt, manche Blasen platzen und auf einmal gibt es eben eine Finanzkrise in Folge darauf. Andere Blasen haben dann aber einen viel langsameren Kursverfall und dann kommt es halt alles nicht so auf einen Schlag. Und dann bildet sich halt aus aus so einer Blase dann halt im Endeffekt keine Finanzkrise.
Genau, es gibt ja nicht ohne Grund die Bezeichnung von Überbewertung, was Aktien zum Beispiel angeht. Zum Beispiel aktuell ist irgendwie, keine Ahnung, Tesla so hoch, dass ja Elon Musk reichster Mann der Welt war und eine Woche später war es wieder nicht, weil irgendwie der Kursverfall dazu geführt hat, dass er 16 Milliarden verloren hat angeblich innerhalb von einer Woche, was ja, da ist ja kein realer Gegenwert, sondern es ist einfach nur eine Spekulation oder der Gedanke, dass Tesla so viel wert sein wird, sobald die ganzen Werke online sind. Und das heißt, es gibt halt eine Überbewertung von Dingen, wo ein realer Wert existiert irgendwo. Und diese Überbewertung kann schlimm ausgehen, indem, wie gesagt, eine Blase, die platzt. Aber es kann auch einfach sein, dass sich das langsam runterreguliert bis zu einem vernünftigen, der Realität entsprechenden Preis. Und umso mehr Blasen es gibt und vor allem aber umso größer die Blase ist, umso höher ist die Gefahr, dass sie platzt. Und das passiert regelmäßig und das ist auch eigentlich nicht zu vermeiden, so wie unser System aufgebaut ist. Und deshalb wissen das auch die Investoren und deswegen legen die auch mittlerweile schon fest Geld zurück, um in diesen Krisen zu investieren. Zum Beispiel der als erfolgreichster Investor der Welt geltende Warren Buffett, der hatte mit seiner Firma Rücklagen gebildet, die, das kann man sich halt nicht mehr vorstellen. Der hat regelmäßig investiert, weil es heißt ja immer, Geld, was nicht arbeitet, das verliert an Wert. Aber er hatte mit Absicht Rücklagen, weil wir schon so lange keine Krise mehr hatten, also jetzt aktuell, und zwar 12 Jahre. Seit 2008 gab es halt keine große Wirtschaftskrise oder Finanzkrise. Und dementsprechend war klar, dass die irgendwann kommen muss. Und er hatte so große Rücklagen, dass die ein größeres Volumen hatten als das Bruttoinlandprodukt Luxemburgs. Also der hatte irgendwie 30 Milliarden Dollar oder sogar mehr auf der Kante für den Fall, dass die Krise kommt, um dann zu kaufen, weil dann wird's billig. Und das hat er auch getan im Endeffekt. Also er hat nicht alles ausgegeben, aber er hat eine ganze Menge investiert dann doch, als jetzt die ganzen Preise gefallen sind aufgrund von Corona.
Das ist aber natürlich im Endeffekt eine Chance, die entsteht aus einer Krise, die nur die wenigsten dann tatsächlich auch für sich selber nutzen können. Und ich würde mal sagen, so Leute mit einem sehr durchschnittlichen, eher niedrigem Einkommen zum Beispiel könnten da eben einfach, weil sie nicht so viel investieren können, auch keinen großen Vorteil daraus ziehen. Also dann haben sie vielleicht am Ende des Monats ein paar Euro mehr, die sie dann aus irgendwelchen Papieren oder ja, aus niedrigeren Preisen halt irgendwie für sich umschlagen konnten. Aber das macht halt irgendwie nicht so den großen Unterschied, wie wenn man jetzt zum Beispiel 30 Milliarden Euro investieren könnte.
Exakt so. Und das Problem ist halt auch immer, dass Krisen in der Regel immer die Ärmsten treffen und dementsprechend die Reichsten haben eine Chance, reicher zu werden und die Ärmsten haben halt eine Chance, ärmer zu werden. Und beide nehmen diese Chance leider meistens wahr, was dazu führt, dass halt die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Also es fängt, jede Krise endet mehr oder weniger in der Umverteilung und jedes Mal sind wir weiter auseinander, was die Gehälter angeht und alles als vorher.
Und an dem Punkt finde ich es sehr spannend, dass man eben auf dieser Basis, dass Krisen halt die Ärmsten der Armen am härtesten treffen und die Reicheren eher weniger, was man ja auch an Zahlen belegen kann. An der Stelle finde ich super spannend, dass eben aus genau diesem Zusammenhang eine Möglichkeit entsteht, Redistribution, also Umverteilung zu fordern, von eben genau von oben nach unten. Und dass solche kompensatorischen Maßnahmen im Endeffekt eigentlich auch argumentatorisch sehr stark sind. Es kommt halt drauf an, ob so ein Narrativ dann tatsächlich im politischen Dialog einen großen Einfluss findet und ob es irgendwie ein großes Framework gibt, das halt von vielen übernommen wird, aber an sich rein auf die Argumentation geschaut, ist genau dieser Zusammenhang wirklich ein starkes Argument dafür, Redistribution zu betreiben.
Ja, das Problem ist nur leider, dass häufig die wirtschaftstheoretischen Annahmen von der Politik recht veraltet sind und dementsprechend glauben Sie immer noch, dass nichts besser funktioniert als der Trickle-Down-Effekt? Also das heißt, gibt den Leuten, die eh schon viel Geld haben, ganz viel Geld, weil die machen Firmen auf und dadurch stellen sie Leute an und dadurch gibt es weniger Arbeitslosigkeit. Das Problem ist natürlich, wenn man einfach mal ganz logisch drüber nachdenkt, ist es ja so, die Leute kriegen Geld, damit sie Arbeitsplätze schaffen. Damit die Arbeitsplätze schaffen, müssen sie aber erstens Geld aufwenden, klar. Aber sie werden das nicht tun, wenn sie daraus selber keinen eigenen Vorteil ziehen. Denn man kann drüber streiten, ob der jetzt philosophisch betrachtet, ob der Mensch immer nach seinem eigenen Vorteil aus ist oder nicht. Also das ist die Theorie des Homo economicus. Oder eben nicht. Aber wahrscheinlich nicht abstreiten können, ist, dass die meisten Leute, die halt eben einen Erfolgsanspruch haben und wirtschaftliches Eigeninteresse haben und ökonomisch halt unterwegs sind, im Sinne von, dass sie Firmen besitzen und ähnliches, die sind natürlich, haben eine gewisse Denke, die danach geht, ich habe so viel Aufwand, der muss ja auch bezahlt werden. Ne? Und ich schaffe einen Arbeitsplatz, das ist gut, aber ich werde nicht aus reiner Gütigkeit einen Arbeitsplatz schaffen, sondern ich mache das, weil ich dadurch einen Mehrwert habe. Das heißt, ich muss auch was für mich abfallen. Das bedeutet, damit diese Person einen Arbeitsplatz schafft, ist es teurer, als es sein müsste. Dann kann man wieder gegen argumentieren, ja, wenn der Staat aber Leute anstellt, wird es auch immer noch teurer, weil der das ineffizienter macht. Das ist diese eben konservative Denke. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Diskussion meiner Meinung nach wert, darüber zu sprechen, ob es wirklich Sinn macht, Leuten, die schon viel haben, noch mehr zu geben, um auch von einem kleinen Bruchteil von dem, was sie bekommen, einen Arbeitsplatz zu bezahlen, den man sonst anders das ganze Geld geben könnte, zum Beispiel.
Und da sind wir dann letztendlich schon bei einer großen Chance, die aus einer Krise erwächst, nämlich die Chance, das System zu transformieren. Also es bezieht sich dann auf unterschiedliche Punkte, wo man irgendwie anpacken könnte. Zum Beispiel könnte man bei der Regulation des Finanzmarktes anpacken, aber man könnte eben auch, wie gerade eben besprochen, bei der Implementierung von redistributiven Maßnahmen ansetzen. Und man könnte natürlich auch neue Institutionen schaffen, die zum Beispiel stärker überwachen, was Banken zum Beispiel für Geschäfte machen und so weiter und so fort. Also es gibt definitiv Möglichkeiten, aus so einer Krise zu lernen und nach Möglichkeit eben das Risiko oder die Chance, dass eine neue Krise überhaupt entsteht, zumindest ein Stück weit zu minimieren. Auch wenn diese Blasen natürlich weiterhin bestehen werden oder entstehen werden, einfach weil unser Wirtschaftssystem halt so funktioniert, dass es diese Blasen quasi geben muss.
Das ist halt generell, wenn Wert eingeschätzt werden muss und nicht klar definiert sein kann, wird es immer dazu kommen, dass irgendwo sich jemand irrt, weil es eben nur eine Schätzung ist. Also versuchen wir nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was denn so die Probleme sind und was denn potenzielle Lösungen wären. Wir haben einmal ein strukturelles Problem. Das heißt, bei genauer Betrachtung ist dieses furchtbar komplexe Thema, was meistens so ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Strukturen von Finanzmärkten und Banken und Börsen und so weiter und so fort recht undurchsichtig sind, was teilweise daran liegt, dass es halt organisch entstanden ist und zum anderen Teil aber auch daran liegt, dass es aktiv so gestaltet wird, damit eben korrupte Vorgänge oder auch ganz schlicht Inkompetenz und unnötige eingegangene Risiken einfach verschleiert werden. Aufgrund der vernetzten Banken bringen nationale Alleingänge von Politik relativ wenig, beziehungsweise würden eine Nation ökonomisch ruinieren. Wir haben halt, also wir können nicht als Deutschland sagen, wir regulieren unsere Banken komplett, wenn der Rest der Welt nicht mitzieht, haben wir ein Problem, weil dann gehen sie einfach dorthin. Generell haben wir, wenn wir Regulierungen über Staatenbunde, wie zum Beispiel die EU, aussprechen, haben wir schon mal ein wesentlich besseres Verhandlungsblatt, wenn man so möchte. Einfach aufgrund der Finanzmarktgröße, die wir haben in Europa. Aber der ist immer noch zweifelhaft, ob das wirklich was bringt, weil im Ende könnten sie immer noch mit ihren, also die Bankgeschäfte einfach vertagt werden auf andere Kontinente, in die USA, nach Asien oder auch mittlerweile nach Großbritannien. Und in Großbritannien gerade waren sie ja auch immer sehr, sehr gerne dabei, wenn es um große Spekulationen ging.
Genau mit dem Thema werden wir uns dann auch in 2 Wochen nochmal ein bisschen genauer auseinandersetzen. Das heißt, wenn euch das interessiert, wie es funktioniert, dass multinationale Unternehmen quasi Regulierung umgehen, dann schaltet doch in 2 Wochen wieder ein.
Dann haben wir nach dem strukturellen Problem auch noch ein Problem mit der Größe der Banken. Die Banken haben mittlerweile eine Größe erreicht, die es problematisch macht, dass sie scheitern. Bernie Sanders meinte im Vorwahlkampf der Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur, wenn eine Bank zu groß ist, um zu scheitern, ist die Bank auch schon zu groß zum Existieren. Und ich glaube, das klingt zwar erstmal ein bisschen radikal, ist aber beim genauen Betrachten total sinnvoll, weil es nämlich einfach nur sagt, dass wenn man Risiken minimieren möchte, ja, für Finanzen, Banken und für die Gesamtwirtschaft, dann müssen Banken theoretisch auch scheitern dürfen. Wenn wir sagen, der Staat soll sich nicht einmischen, dann müssen Firmen scheitern können, dann müssen Banken scheitern können, ohne dass das gesamte System zusammenbricht. Dann haben wir falsche Anreize im System. Darüber haben wir vorhin auch schon kurz gesprochen. So, gerade in der Finanzwelt sind die Incentives falsch gesetzt, wenn Hedgefondsmanager und Co. nach der Menge der Geschäfte bezahlt werden, aber nicht nach der Qualität oder nach der Verlässlichkeit. Dr. Gerhard Schick war lange abgeordneter Finanzexperte im Bundestag, bevor die Bürgerbewegung Finanzwende startete. Er hatte damals dafür plädiert, vereinfacht ausgedrückt, dass Banken Rücklagen bilden müssen, die dem Risiko und der Höhe ihrer Geschäfte entsprechen. Das würde Anreize schaffen, weniger Risiko einzugehen und es würde darüber hinaus einen zweiten Effekt haben. Es würde nämlich dazu führen, dass es unattraktiv ist für Banken, eine gewisse Größe zu überschreiten, da sie einfach so große Rücklagen bilden müssten, mit denen sie nicht arbeiten können. Und wie vorhin schon gesagt, Geld, das nicht arbeitet, verliert an Wert. Wir haben da könnt gerne auch nochmal eine Folge über Inflation machen, wenn ihr wollt. Aber es geht halt darum, dass Geld, das nicht arbeitet, automatisch zum einen Opfer von Inflation werden kann, zum anderen aber auch einfach Potenziale nicht nutzt, weil es halt eben nicht reinvestiert wird.
Das hätte dann natürlich auch noch den anderen Vorteil, dass im Krisenfalle Rücklagen vorhanden wären, dass Bankenrettungen, die dann vielleicht immer noch notwendig sein würden, zumindest nicht mehr so teuer wären, wenn die Banken überhaupt schon mal Rücklagen in einer bestimmten Höhe haben müssten.
Und wenn es nach dem Konzept geht, was ich gerade angesprochen habe, also wenn man es wirklich so richtig straight durchziehen würde, dann wäre es sogar so, dass sie halt so hohe Rücklagen haben müssten, dass sie überhaupt nicht mehr gerettet werden müssten. Sehr viele müssten in einem Satz. Also es würde dazu führen, dass Banken gar nicht mehr in die Situation geraten können, dass sie pleite gehen. Was wir noch haben, gerade in Bezug auf die Politik, wenn es um Wirtschaftskrisen geht, ist ein oder generell zu den Dingen, die zu Finanzkrisen führen und damit zu Wirtschaftskrisen, ist ein fehlendes Gleichgewicht. Es fehlt einem Lobby-Gegengewicht gegenüber der von der Finanzindustrie. Bürgerbewegungen wie Finanzwende.de, Frag den Staat oder auch Lobby Control sind wirklich sehr, sehr selten und hoffnungslos unterfinanziert, um ihren kommerziellen Gegenpart auch nur minimals das Wasser reichen zu können. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal Dr. Gerhard Schick aus seiner letzten Bundestagsrede zitieren, der da meinte, wir brauchen einen Finanzsektor, der aufhört, gigantische Probleme zu produzieren, wie zum Beispiel explodierende Mietpreise. Ziel muss doch ein Finanzsektor sein, der Krisen vermeiden hilft, etwa die Klimakrise. Doch das geht nur mit einer Finanzwende hin zu einer Branche, in der es nicht nur darum geht, Geld mit Geld zu verdienen, sondern in der ökologische und soziale Wirkungen von Investitionen berücksichtigt werden. Auch wenn das aus heutiger Sicht ein wenig utopisch klingt, hätte ich, oder ich glaube auch sogar Robert, es nicht besser sagen können.
Das war's mit unserem Podcast zum Thema Finanz- und Wirtschaftskrisen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass wir euch das etwas trockene Thema dennoch etwas schmackhaft machen konnten. Zeigt uns eure Meinung doch gerne in Form von Bewertungen oder teilt uns in den Kommentaren oder über Social Media eure Vorschläge mit. Kritik ist dabei natürlich auch immer erwünscht. Schaut auch gerne auf Instagram, Facebook und Twitter vorbei, wo wir Nachrichten für euch aufbereiten. Das war's von uns für diese Woche. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es um den Schatten der Globalisierung geht und darum, wieso multinationale Unternehmen über dem Gesetz zu schweben scheinen. Bis dahin, tschüss!
Tschüss!